Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Apogee, dem amerikanischen Hersteller hochwertiger Audio-Interfaces, ADDA-Wandler und USB-Mikrofone. Apogee-Wandler und Audio-Interfaces werden seit Jahren als Referenzstandard in der Audioindustrie angesehen und von Grammy-nominierten Musikern, Produzenten und Toningenieuren eingesetzt. Und mit dem neuen Symphony Desktop, welches wir von Sound & Recording als hervorragend getestet haben, ist die Klangqualität des Flaggschiffs Symphony MK2 nun auch als kompaktes Desktop-Audio-Interface erhältlich. Und das Beste kommt zum Schluss. Ab sofort ist das Apogee Complete FX Bundle im Wert von $943 ohne Aufpreis im Lieferumfang des Symphony Desktop enthalten. Den Test des Symphony Desktops finden wir in der Sound Recording Ausgabe 6 2020 oder auf unserer Webseite.
Vielen Dank, Klaus.
Ich danke auch.
Spannende Infos.
Ja, das erste Mal, dass ich sowas vorlesen durfte. Ich bin geehrt.
Ja, und ich dachte mir die ganze Zeit, ich müsste sowas immer selber machen. Und dann ist mir gerade eben vor 5 Minuten eingefallen, hey Klaus, wie wär's, wenn du das machst mit deiner wunderschönen, dunklen Radiostimme?
Dankeschön. Das macht auch eigentlich Spaß. Ich muss mir das, glaube ich, nur noch mal noch ein bisschen genauer zu Gemüte führen, weil ich habe mich nämlich an einer Stelle versprochen, ich korrigiere mich direkt, ich habe nämlich zwischendurch gesagt, mit Grammy-nominierten Musiker und Produzenten, es sind aber Grammy-ausgezeichnete Musiker, Produzenten und Toningenieure, also noch besser. Von daher,
wie unter
Apogee,
anderem,
vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Tolle Produkte.
Gut, dass wir das jetzt so kurz und knackig durchgezogen haben, denn wir müssen heute ein bisschen auf die Tube drücken. Ich muss nämlich noch das Essen an der Kita abholen für meine Tochter.
Ui, okay, dann also, lass mal loslegen.
Genau, legen wir los. Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 64. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer und alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an euren digitalen Endgeräten. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Und ich spreche wie immer mit meinem sehr sympathischen Kollegen Klaus Beetz.
Vielen, vielen Dank. Und ich mit meinem Partner in Crime, Marc Bohn.
In Crime?
Ja.
Sehr schön. Ja, und heute sind wir wieder in Dreigestirn. Letzte Woche waren wir nur ein Duo, heute sind wir wieder zu dritt und haben einen Gast, nämlich Engineer und Producer Christoph Eimansberger, Betreiber des Tonstudios Schall und Wahn in Feldkirchen in Österreich. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist.
Einen schönen guten Morgen.
Hi, ich freue mich.
Und wir sprechen heute über das Thema Pre-Productions, also wie bereiten sich Engineer, Producer und Künstler gemeinsam auf Recording-Sessions vor. Und wenn ihr da draußen, die aktuell zuschaut, Fragen zu diesem Thema habt oder eure Meinung und eure Kommentare dazu abgeben wollt, dann könnt ihr die gerne unter das Video des Livestreams, entweder bei Facebook oder bei YouTube, schreiben. Und wir werden eure Kommentare aufgreifen während des Livestreams und eure Fragen auch hoffentlich beantworten können. Christoph, du bist Gitarrist. Seitdem du 15 bist. Und ich muss mal ganz kurz was trinken, weil ich glaube, man hört ein bisschen,
jawohl,
dass meine Stimme ein
den
bisschen kratzt.
Ja, verabschiedet sich gerade die Stimme. Und guck mal, hat jeder diese schöne Studioszene-Tasse gesehen? Hier, guck mal, nochmal hoch hier. Alle dran denken,
genau,
Leute, Ende des Monats, Studioszene.
Genau, 29. 30. April. Klaus, wunderschön, dass du diese Pause dazu nutzt, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
Natürlich.
Aber jetzt kommen wir wieder zu dir, Christoph. Du bist, seitdem du 15 bist, Gitarrist, hast in diversen Punk- und Hardcore-Bands gespielt. Und jetzt mal die Frage an dich. Was war der erste Song, den du auf der Gitarre gespielt hast?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich bilde mir ein, es war irgendein Black Sabbath Song, aber ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, welcher es war.
Paranoid.
Wahrscheinlich, vermutlich, ja. Ist gar nicht so abwegig.
Ist auch so ein Standardsong, mit dem man wo beginnt. Ne? Klaus, wie war das bei dir?
Da ich kein Gitarrist bin,
aber Drums, was hast du auf den Drums gespielt?
Nee, wüsste ich nicht.
Nein,
rumgekloppt nicht einfach. Und irgendwann sicherlich okay, auch was Sinnvolles getan, aber nee, rumgekloppt.
Okay, und im Vorgespräch hast du mir erzählt, du warst halt dann immer auch in diesen Bands derjenige, der die Songs aufgenommen hat, richtig?
Ja, das hat sich dann so ergeben.
Und wie bist du dann in dieses Thema eingestiegen?
Naja, das war damals also begonnen hat das Ganze dann, dass ich mir irgendwelche Drumspuren aus Guitar Pro exportiert habe. Also so ganz, Guitar Pro, ganz basic. Damals war das noch nicht so einfach wie heute mit GarageBand und Co. Aber ja, im Grunde ist es dann einfach immer mehr geworden, das Equipment ist mehr geworden und ja, es hat das eine zum anderen geführt. Dann habe ich mich dazu entschieden, das auch zu studieren, weil ich echt, ja, es gibt eigentlich nichts, was ich so gerne mache. Und naja, jetzt bin ich hier, wo ich bin und schauen wir mal, was die nächsten Jahre noch so bringen.
Genau, was die Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt nicht sehen im Hintergrund. Du sitzt gerade in deinem Studio und zwar in deinem Studio Schall und Wahn. Beschreib doch mal den Werdegang bis dahin. Wie ist wie bist du drauf gekommen, dann dein eigenes Studio zu machen und wie da dein Weg zwischen Studium und eigenem Studium aus?
Ja, also sagen wir so, das hier ist jetzt nicht das Studio, das ist nur mein Mixing Room, den ich zu Hause habe. Ja, der Werdegang war so, also ich habe dann während dem Studio begonnen, in einem Studio, in einem relativ großen, in Wien zu arbeiten. Ich habe dort im Endeffekt halt dann hauptsächlich viel Werbung produziert und Sprache aufgenommen und Jingles und so in die Richtung. Habe dann irgendwann gemerkt, dass es eigentlich nicht das ist, warum ich das Ganze mache. Und ich habe ja auch in dieser Zeit weiter mit Bands aufgenommen. Das waren die eigenen oder auch immer ein paar andere, je nachdem, was sich ergeben hat. Und naja, irgendwann habe ich dann gedacht, eigentlich, das ist das, was ich machen will. Und habe dann halt versucht, einen Weg zu finden, wie das funktioniert für mich. Und anfangs war das jetzt bei einem sehr guten Freund von mir. Da hatten wir halt immer in unserem Proberaum und der ist dann nach und nach zu einem Studio umfunktioniert worden. Ja, und seit August letzten Jahres baue ich jetzt gerade ein ganz eigenes Studio und das wird auch in Kürze fertig. Also ich würde sagen, ich bin bei ca. 98%
sehr cool.
Aufwärtsschritt von dem her.
Ach so, das heißt, du bist gerade gar nicht in deinem Studio Schall und Wahn, sondern ja, das wird gerade erst gebaut und du bist gerade bei dir in der Regie, bei dir zu Hause.
Genau, ja, genau.
Das sieht aber trotzdem sehr schick aus, ne?
Ja, total.
Ja, also ich habe bisher auch alle Projekte immer hier fertig gemacht und gemischt. Und es ist einfach super praktisch, wenn man das von zu Hause machen kann und nicht extra ins Studio fahren muss. Und da ist es schon viel wert, wenn man auch einen Raum hat, wo die Akustik halbwegs passt und ja.
Das wirst du auch beibehalten oder übernimmt dann deine Tochter das Zimmer?
Nee, also den Raum hier werde ich auf jeden Fall beibehalten. Es kann schon sein, dass ich dann auch immer mehr in der neuen Studioregie mische, weil die halt akustisch noch besser ist als hier. Und ja, aber jetzt in der Übergangszeit werde ich es auf jeden Fall so beibehalten wie bisher und dann sieht man eh, wie das weitergeht.
Cool. Was gehört denn aktuell so zu deinen Tätigkeiten? Also wir sprechen ja heute über das Thema Pre-Productions und das heißt, also das Producing und das Arbeiten mit der Band gehört auf jeden Fall zu deinen Dienstleistungen, aber darüber sprechen wir ja gleich noch intensiver. Aber was umfasst denn deine Dienstleistungen noch so?
Ja, grundsätzlich sind es drei Dinge. Eben die Produktion, die du gerade angesprochen hast, dann das Recording und das Mixing. Mastering schaue ich eher, dass ich es auslage, beziehungsweise ist es halt so, wenn man schon von Anfang an quasi bei den Songs mit dabei war, irgendwann einmal macht es Sinn, noch sich jemanden ins Boot zu holen, der vielleicht das eine oder andere noch hört, dass man nach Monaten Arbeit an einem Projekt selber nicht mehr hört. Genau, aber das sind so die drei großen Bereiche, die ich übernehme.
Cool. Hast du dich auf ein gewisses Genre oder einen gewissen Sound spezialisiert?
Ja, definitiv. Also ich würde es grob mit den Begriffen Indie und Alternative beschreiben. In sehr vielen Fällen ist es gitarrenbasierte Musik, das heißt, ja, in irgendeiner Form kommt eigentlich immer eine Gitarre vor und halt dann klassisch Drums und Bass meistens dazu. Ja, das hat sich so ergeben, weil ich sehe keinen Sinn darin, Sachen aufzunehmen, von denen ich selbst keine Ahnung habe. Und es ist selbst in diesen beiden Genres, wenn man es so nimmt, so, dass es eigentlich unendlich viele Subgenres gibt, je nachdem, wie ernst man diesen Genrebegriff jetzt nehmen will. Aber ja, also langweilig wird einem definitiv nicht. Und also es gibt selbst in diesem Bereich Sachen, wo ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, wie das klingen soll. Soll bitte wer andere machen, der mehr Bescheid weiß.
Ja, ist ja auch schon auch eine gute Eigenschaft, so sich da selbst auch einschätzen zu können und zu sagen, ja, hey Leute, nee, da bin ich nicht so der richtige Mann für. Gib das mal lieber jemand anderem.
Ja.
Das ist ja auch schon gut. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man so eine gewisse, wenn man eine gewisse Affinität zu einem Sound hat oder zu einem Instrument auch, wie bei mir jetzt auch die Gitarre, ich will auch immer irgendwie, ich sage auch immer zu Waldemar Vogel, wenn der mich fragt, zu welchem Thema soll ich einen Workshop machen oder ein Tutorial schreiben, dann sage ich immer Gitarre, E-Gitarre, Akustikgitarre, Lied, Lead-Sound, egal, mach irgendwas mit Gitarre. Er fragt auch schon gar nicht mehr, weil er genau die Antwort schon kennt. Genau, das ist jetzt aber schon mal ein bisschen noch ein paar Anekdoten aus unserem redaktionellen Leben. Dann würde ich halt sagen, kommen wir doch mal direkt zu dem Thema Pre-Productions. Also wie bereiten sich Künstler, Musiker, Engineer und Producer auf die Recording-Sessions vor? Und dann direkt mal an dich die Frage, was ist für dich das Ziel von Pre-Productions? Und warum?
Der ist schon ganz gut, dass du das jetzt so unterteilt hast. Es kommt immer auf den Sinn für wen drauf an. Also es gibt natürlich die Musikerseite und die Engineer- bzw. Producer-Seite. Und also für die Musiker ist es ganz klar, dass sie sich einfach genau darüber im Klaren sind, was sie spielen im Studio. Spart auch im Endeffekt dann Zeit, weil ja, Studiozeit ist ja eh teuer und einfach die Songs so gut es möglich ist vorzuproduzieren oder einfach sich darüber im Klaren zu werden, über jede Note und über jeden Drumbeat, den man spielt, dass der einfach passt und sitzt. Und genau für den Engineer oder den Producer ist es, also ich spreche jetzt mal für mich persönlich, für mich ist es für mich geht es dabei immer darum, also ich bin dann auch sehr gern involviert, weil es ist eine super Möglichkeit, sich an den Sound und an den Song der Bands heranzutasten. Das heißt, ja, im Endeffekt geht es darum, quasi zusammen mit den Musikern eine Vision zu entwickeln, wie die Songs klingen können oder sollen. Mhm. Und da bietet sich einfach eine Vorproduktion super an und ablaufen, beziehungsweise naja, im Endeffekt geht man einfach die Details, die Feinheiten in jedem Song durch und schaut, dass die Spielweise und das Arrangement einfach optimal zum Song passt. Und ja, im Endeffekt kann man dann halt so beeinflussen, was genau auf der Aufnahme landet, weil ich sehe mich nicht als der Typ, der halt im Studio sitzt und ein paar Mics hinstellt und auf Record drückt, sondern ich glaube, der Hebel ist viel größer, gleich bei der Spielweise und der Performance anzusetzen, als irgendeinen EQ-Move zu machen. Für mich macht das einfach im Vornherein wesentlich mehr Unterschied als quasi alles, was man in der Post machen kann. Mhm.
Das heißt, du gehst den Sound der einzelnen Elemente wahrscheinlich vorher durch. Du analysierst aber auch die Songstruktur, checkst das Tempo und halt eben auch das Arrangement, ja, schon mal vorab.
Genau, unter anderem. Also was genau passiert, ist dann sehr oft eigentlich, oder es ist immer nur Gefühlssache. Es kann sein, dass bei einem Song gar nichts passiert oder dass man den genauso aufnimmt, wie die Band damit ins Studio kommt. Oder es kann sein, dass man halt noch gewisse Dinge anpasst oder feinjustiert, sage ich mal. Das kann dann sein, man spielt den Song einen Halbton tiefer, weil es besser zur Stimme vom Sänger passt.
Okay, krass. Ja.
Oder, ja, wie gesagt, man macht den Refrain um 2 BPM schneller, damit das Tempo sich auch dynamisch steigert in dem Part. Und ja, bis hin zu, dass man halt Instrumente oder Spuren sich aus, wie sage ich am besten, naja, halt Gitarren-Overdubs oder Gesangsharmonien zum Beispiel ergänzt, wobei das auch sehr oft während dem richtigen Aufnahmeprozess dann passiert. Da verschwimmen dann die Grenzen ein bisschen.
Okay, wie sehen denn deine Herangehensweisen aus? Also kommen die Musiker dann immer direkt auch zu dir ins Studio und ihr macht vor Ort dann eben schon die Pre-Productions, vielleicht dann auch schon direkt im Nachgang dann die echten Recordings, oder bereiten sich dann auch die Bands vielleicht im Proberaum selber drauf vor, in Arbeiten in einer DAW, die einfach zu handeln ist, wo du aber auch dann schon in den Pre-Production-Prozess mit eingebunden bist?
Da kommt tatsächlich, also es kommen beide Möglichkeiten vor. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, welche Möglichkeiten die Band hat. Zum einen finanziell, zum anderen auch equipmentmäßig, ob sie zum Beispiel daheim aufnehmen können oder nicht. In letzter Zeit ist es sehr oft der zweite Fall, dass, ja, heute hat eh jeder einen Laptop und ein Interface zu Hause und kann damit schon mal einfach grob die Songs aufnehmen. Das läuft dann meistens so, dass sie mir einfach die Demos zuschicken, ich höre es mir an, gebe ihnen Feedback, was kann man probieren anders zu machen, was finde ich gut, und so arbeitet man sich dann schließlich weiter, bis man quasi die fertigen Songs hat. Und der andere Fall ist eben, dass die Pre-Production direkt im Studio passiert. Das sind dann meistens 2 Tage vor der echten Aufnahme, indem man, ja, das schaut meistens so aus, im Endeffekt wie bei einer Bandprobe, dass die Band halt im Aufnahmeraum ist, ich mikrofoniere mal alles und sie spielt die Songs ein paar Mal durch. Und von dort weg hat man dann eine Basis, wie man weiterarbeiten kann. Ich schaue, wie gesagt, gefühlsmäßig, was fällt mir auf, was kann man vielleicht verbessern. Gibt es irgendwelche Parts, die jetzt nicht ganz tight sind, oder könnte ein anderes viel besser passen, wie auch immer. Und ja, im Endeffekt, am Ende der Pre-Production, egal in welchem der beiden Fälle, die ich jetzt gerade genannt habe, ist es dann so, dass ich eine fertige Tempomap quasi von jedem Song habe, vorausgesetzt, man nimmt mit Klick auf, was auch nicht immer der Fall ist. Es kommt auch vor, dass man sich dann während der Pre-Production entscheidet, hey, ihr spielt so tight, warum machen wir nicht die Rhythmusgruppen alle gemeinsam, zum Beispiel Bass, Gitarren und Drums. Kommt auch vor, das ist dann auch sehr, ja, Song- und Genre-abhängig. Und ja, genau, ansonsten hat man halt dann die Tempomap, wie vorhin erwähnt. Und was noch dazu kommt, nach der Pre-Production hat man von jedem Instrument eine Guidespur sozusagen. Und man kann quasi bei der richtigen Aufnahme diese Guidespuren gleich direkt verwenden, um die Musiker dazu aufnehmen zu lassen, was halt für mich einen riesen Unterschied macht, weil, also ich glaube, es ist echt in 90% der Fällen so, dass der Drummer einfach anders spielt, wenn er den Song und die anderen Instrumente schon mit dem Kopfhörer hört. Das ist ein anderes Feeling, als ob er nur zu einem Clicktrack spielt, der eh nur nervt vom Sound. Und
ja. Wie viel, genau, Zeit nimmst du dir denn für die Pre-Productions bei dir im Studio?
Ist abhängig vom Projekt, würde ich sagen. Also wenn es ein Song ist, dann reicht ein Tag. Wenn es mehrere Songs sind, 2 bis 3, je nach Projekt. Also bei einem Album werden es sicher 3 Tage sein. Und ja, ist, wie gesagt, projektabhängig.
Und wenn die Künstler schon bei sich im Proberaum die Pre-Productions machen, dann begleitest du dann auch den Prozess komplett oder steigst du dann auch irgendwann erst ein? Und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was würdest du da sagen?
Ja, ist in Wahrheit auch wieder projektabhängig, weil es kommt immer darauf an, wann die Bands halt auf mich zukommen. Oft geht es darum, quasi, sie haben fertige Demos und überlegen sich dann, was haben sie für Möglichkeiten, das aufzunehmen? Wollen sie es selber aufnehmen? Wollen sie es nur mischen lassen von mir? Oder wollen sie quasi ins Studio kommen zum Aufnehmen? Und ja, es kommt ganz darauf an, wie gesagt, auf den Zeitpunkt, wann die Bands einfach mir die Sachen schicken, quasi. Und die tatsächliche Zeit, die ich dafür aufwende, ist jetzt schwer zu definieren, weil ich höre mir halt dann meistens 2 bis 3 Runden von Demo-Recordings an, die sie mir schicken, und schreibe da ja schon durchaus mal eine Seite oder so an Feedback zusammen.
Ah, okay.
Wie gesagt, wie lange das dann genau dauert, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil das ist, wie gesagt, projektabhängig.
Machst du immer Pre-Productions vor einem Projekt oder ist das auch projektabhängig?
Ich sage in 80% der Fällen. Also ich mache nur sehr wenige Projekte, wo ich quasi wirklich nur als Engineer das mache und, wie gesagt, halt die Instrumente mikrofoniere und aufnehme. Es ist auch ein bisschen die Frage, also ich habe irgendwann gemerkt, dass eben das nicht das ist, was die Bands am Ende happy macht, sage ich mal. Oder wie gesagt, man braucht immer einen gewissen Rahmen an Kontrolle über das, was dann auf der Aufnahme landet, damit es dann wirklich so wird, wie die Band sich das vorstellt. Also ich schaue auch immer, dass ich vor jedem Projekt mir Referenzen hole von der Band. Also wie wollen sie klingen, wo wollen sie überhaupt hin? Und anhand dessen merkt man dann eh meistens recht schnell, welcher Ansatz sich anbietet, das aufzunehmen und so weiter. Also, dass ich keine Pre-Production machen, kommt eigentlich sehr selten vor.
Okay. Wenn man jetzt mal die einzelnen musikalischen Elemente durchgeht und schaut, welche Faktoren du da berücksichtigst anhand, ich würde jetzt mal sagen, von einer Band, also eine ganz simple Instrumentierung von Drums, Bass, Gitarre, eventuell Akustikgitarre oder halt Vocals, und wir dann mal die Drums beleuchten, was würdest du sagen, oder was sind die Faktoren, auf die du bei den Drums achtest? Ist es vielleicht die Dynamik des Schlagzeugers, was du ja schon angesprochen hast, ist auch mit Klick oder ohne Klick, aber da will ich jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern einfach mal dich die Frage beantworten lassen.
Ja, grundsätzlich ist es, also kurz bei allen Instrumenten eigentlich das reine Bauchgefühl, leider. Also okay. Das an bestimmten Faktoren zu definieren ist oft schwer, weil ich dann einfach mir es anhöre und auch mit den Referenzen, die sie mir geschickt haben im Vorhinein, und dann schaue, ob das stimmig ist, ob das, was gespielt wird, zum Ziel unter Anführungszeichen führt. Und sehr oft ist es, man probiert schon ab und an dann einen anderen Drumbeat auch aus, wenn ich mir denke, hey, das könnte cool sein, es könnte besser sein. Oder was sehr oft vorkommt, zum Beispiel auch, dass man Becken mehr variiert, weil zum Beispiel, ja, die Becken machen unglaublich viel aus, was zu den Teppich eben über die Gitarren ergibt im Endmix dann. Und des Weiteren sind es dann Fills, oder sehr oft ist es auch so, dass ich mir denke, kann man was Einfacheres spielen, das trotzdem funktioniert, weil alles, was oft dann zu komplex ist, und also ich denke mir immer, es ist besser, ein einfaches Fill richtig tight und mit viel Power zu spielen, als jetzt ein kompliziertes, das dann irgendwie lasch klingt und dass man rauskommt im Takt nach dem Fill zum Beispiel. Das ist oft besser, man reduziert sich auf etwas Einfaches, das da aber auch funktioniert, und im Endeffekt macht es halt den Song in Wahrheit besser, weil dann ja, der Groove mehr tighter ist und mehr Power hat.
Und du checkst aber dann auch, wie du gesagt hast, schon mal die Becken, den Klang der Becken. Oder tauschst du auch dann die Snare vielleicht auch mal aus? Weil das ist ja auch so ein Element, wo man dann gerne auch mal rumprobiert.
Genau, das kommt durchaus oft vor, allerdings nicht zwingend bei der Pre-Production schon, sondern das ist dann auch oft bei der echten Aufnahme, wenn man quasi dann die Guidespuren eben hat von den anderen Instrumenten und dann den Drummer mal drüber spielen lässt und dann sieht man meistens recht schnell, was gut funktioniert und was nicht. Also das mache ich meistens dann vor der echten Aufnahme oder während der echten Aufnahme. Auch so Sachen wie Drum-Tuning und so weiter, das ist dann in der Pre-Production noch gar nicht so wichtig. Die Details, die kommen dann quasi bei der echten Aufnahme, wenn man auch schon die Guidespuren hat und eben anhand der Guidespuren hört, wie die Drums im Kontext zum Sound klingen, weil ein Drumset, das jetzt einmal mit ein paar Mikros mikrofoniert ist, das wird immer irgendwie weird klingen, sage ich mal. Und richtig hören, wie es dann im Endmix ist, wird man erst, wenn Gitarre, Bass und eventuell auch der Gesang drüber ist.
Das heißt, du arbeitest dann bei den Drums in der Pre-Production auch gar nicht mit einer aufwendigen Mikrofonierung, sondern mikrofonierst nur das Nötigste?
Ja, unter anderem. Also ich meine, so ein Basic-Setup mit Kicks, Snare, Overheads, die Toms mikrofoniere ich auch mit. Die Hi-Hat und Ride würde jetzt zum Beispiel eher aussparen, genauso wie Raummikros, weil die hat man dann quasi in den anderen Mikros von den anderen Instrumenten schon quasi als Raummikros mit drin, die Drums. Von dem her ist es da nicht wirklich notwendig, beziehungsweise es bringt in Wahrheit für die Pre-Production jetzt für mich nichts.
Das heißt, du checkst natürlich den Sound des Instruments schon mal mit, machst dir dann auch wahrscheinlich während der Pre-Productions für die finale Mikrofonierung Gedanken, aber grundsätzlich geht es dir da eher um das Musikalische vielleicht oder die Songstruktur und das Arrangement. Verstehe ich das richtig?
Ja, in erster Linie. Also natürlich lernt man dann aus der Pre-Production quasi, welche Ansätze an Mikrofonierungen und so weiter funktionieren könnten. Oder man hat ein Grundgerüst, von dem man wegarbeiten kann, um quasi dann den Wunsch-Sound, sage ich mal, zu erreichen. Aber ich schaue jetzt nicht explizit, ob die Snare perfekt gestimmt ist. Das macht in dem Fall in dem Stadium für mich noch wenig Sinn.
Und wenn man jetzt mal zu den E-Gitarren oder auch zum Bass geht, wie gehst du da vor? Was sind da für dich wichtige Faktoren?
Ist eine gute Frage. Beim Bass ist es sehr oft, dass ich tatsächlich dann noch auch verschiedene Basslines probiere, weil das oft was ist, das hört man im Proberaum sehr undeutlich oft und es schwimmt alles und man hört es erst auf der Aufnahme richtig, wie der Bass zum Beispiel mit den Gitarren jetzt zusammen funktioniert. Und da kommt es jetzt recht häufig vor eigentlich, dass ich dass man einfach verschiedene Parts beim Bass ausprobiert und schaut, was funktioniert, was ist nicht so cool. Und im Endeffekt nimmt man dann das, was am besten funktioniert. Bei der Gitarre mache ich meist recht wenig an sich bei der Pre-Produktion. Das ist dann eher, wenn zum Beispiel eben wirklich sich Dinge im Arrangement oder in der Tonart verändern, dass dann quasi das für die Gitarre auch relevant ist. Also zum Beispiel ein Fall, der mir einfällt, ist bei einer Produktion, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe, da haben wir, im Prinzip war ein Tonartwechsel im Refrain, der auf den ersten Blick eigentlich vom Gitarrenriff gar nicht wirklich ersichtlich war, weil es waren ähnliche Akkorde, die theoretisch so für sich auch gepasst haben. Mit Gesang und Bass zusammen war es dann irgendwie, weird auf irgendeine Art und ich konnte gar nicht genau sagen, was es eigentlich ist, bis ich dann eben draufgekommen bin, okay, da wird eigentlich die Tonart gewechselt und im Endeffekt haben wir dann eigentlich den kompletten Refrain in die Tonart vom Rest vom Song transponiert, was natürlich nicht ganz einfach ist immer. Wir mussten dann zum Beispiel, die hatten zwei Sänger und man musste die Backing-Stimme, die höher war, dann quasi eine Oktav tiefer nehmen und die Hauptstimme, also die waren dann quasi vertauscht irgendwie. Also das hat eine Zeit gedauert, bis wir das dann heraus hatten, was dann wirklich funktioniert hat. Aber ja, im Endeffekt machen solche Dinge halt aus, weil, wie gesagt, es gibt viele Dinge, die beim Songschreiben jetzt per se nicht auffallen, oder das soll man sich ja auch jetzt nicht gerade auf die Tonart konzentrieren, und manchmal ist es auch cool, wenn man die wechselt. In dem Fall, das ist wieder sowas, was eben das Bauchgefühl dann ist, wie ich vorhin erwähnt habe. Irgendwie hat es mich rausgerissen bei jedem Mal, wo ich die Stelle gehört habe, und dann habe ich mir gedacht, probier mal da was anderes, und das war's dann im Endeffekt.
Und wie achtest du auf den Sound, beziehungsweise worauf achtest du jetzt speziell beim Sound? Gitarristen neigen ja zum Beispiel dazu, auch immer ein bisschen zu viel Gain zu nutzen. Ja? Ist das so ein Punkt, auf den du auch achtest?
Es kommt recht regelmäßig vor, ja, das stimmt tatsächlich. Also ja, wobei, wie gesagt, da verschwimmen dann wieder die Grenzen zwischen Pre-Produktion und der eigentlichen Produktion. Ich sage schon dann bei der Pre-Production auch, hey, probier mal das Gain ein bisschen runterzunehmen, aber den richtigen Sound, den finden wir dann halt erst eigentlich nach der Vorproduktion, bevor die richtige Aufnahme losgeht. Okay. Beziehungsweise ändert sich das auch während der Aufnahme dann, dass man beim Chorus halt wieder mehr Verzerrung nimmt und beim Vers wieder runtergeht zum Beispiel. Also das fließt ein bisschen ineinander.
Und wie sieht's bei den Vocals aus? Ich denke, das ist ja auch so ein sehr prägnanter Punkt auch nachher dann in dem Track. Das ist wahrscheinlich, ist das etwas, wo du sagst, das kostet vielleicht ein bisschen mehr Zeit als alles andere?
Es kommt drauf an. Also, wie gesagt, was ich immer probiere, ist, ob die Melodie in der optimalen Range jetzt vom Sänger ist. Das ist, ja, die meisten Sänger haben halt so eine Range von einer Oktave ungefähr, wo die Stimme wirklich gut klingt. Manchmal gehen sie dann drüber hinaus, oder es ist ein bisschen zu tief, je nachdem, wie dann die Gitarrenriffs geschrieben sind. Und das ist immer auch ein Annähern aneinander, dass man quasi, ja, dass man, vielleicht nimmt man dann bei der Gitarre lieber mal den Capo auf den zweiten Punkt, dafür klingt der Gesang quasi kräftiger oder schöner, weil es halt dann mehr in der Range vom Sänger ist. Und ansonsten darüber hinaus, es kommt schon vor, dass ich auch Melodien anspreche, die, wo ich mir denke, da wäre Potenzial da, noch was zu verbessern. Und eben auch, wie vorhin schon erwähnt, so Gesangsharmonien, wobei das auch erst dann oft passiert, wenn der Gesang wirklich eingesungen ist, dass man dann ganz zum Schluss noch Harmonien macht. Also wie gesagt, da ist wieder so ein bisschen eine Grenze, die nicht ganz klar ist zwischen der eigentlichen Produktion.
Okay, jetzt haben wir ja auch schon viel über die Instrumentierung, Tonart und Tempo gesprochen. Was mich trotzdem interessiert, ist, wie gehst du daran, oder worauf hört man beim Songarrangement, wenn man jetzt vor allem die Instrumentierung mal betrachtet?
Ist auch wieder eine gute Frage, weil es auch wieder...
Ich stelle nur gute Fragen.
Sieht so aus, ja. Nein, also konkret kommt wieder ein bisschen das Bauchgefühl auch ins Spiel, weil natürlich ist jeder Song anders, und du kannst jetzt keine Formeln in dem Sinn verwenden, die immer funktionieren. So Fälle sind zum Beispiel, ich erzähle jetzt einfach nur mal, was mir spontan einfällt, was so in den letzten Monaten irgendwie öfter der Fall war oder halt vorkommt. Zum Beispiel gibt es oft den Fall, dass nach dem ersten Refrain das Anfangsriff nochmal wiederholt wird. Und da finde ich es dann oft ganz cool, wenn es am Anfang zweimal ist, dann nur einmal kommt. Weil es, ja, man hat es eh schon gehört, und im Endeffekt geht es nur darum, dass man wieder ein bisschen in die Stimmung kommt. Aber es wäre unnötig insofern, dass man es zweimal spielt, weil Ja, es macht den Song jetzt nicht besser, dass es zweimal kommt an der Stelle. Oder ja, ansonsten geht es auch viel, also was mir beim Arrangement immer wichtig ist, ist Variation. Also bei den meisten Sachen, wo ich jetzt auch an der Produktion beteiligt bin, klingt kaum ein Vers oder ein Chorus gleich wie dann der zweite Vers oder der zweite Chorus, weil es auch ein bisschen darum geht, jetzt die Aufmerksamkeit von den Hörern zu behalten oder zu, ja, es macht es halt einfach spannender, wenn beim zweiten Chorus jetzt noch was dazukommt oder auch wegkommt in manchen Fällen, sei es jetzt ein zusätzliches Instrument oder es wird hat eine unterschiedliche Länge, das ja, muss man eben probieren und es kommt in Wahrheit ganz auf den Song oder auf die Idee drauf an der man arbeitet.
Du hast jetzt schon öfter auch den Tonartwechsel angesprochen. Ist das so ein Ding, wo du versuchst, dann auch nochmal die Band dazu zu bekommen, das auch einzusetzen? Oder ist das eine Methode, die sowieso sehr gängig ist?
Nein, eigentlich ist es eher selten. Also die meisten Songs, an denen ich arbeite, sind eigentlich alle in derselben Tonart. Und es kommt natürlich vor, dass die gewechselt wird ab und zu, aber es ist jetzt, ich sage jetzt nicht in jedem dritten Song, hey, mach mal da einen Tonartwechsel rein. In den meisten Fällen wird es weird klingen auf irgendeine Art.
Mhm. Aber da würdest du sagen, das ist schon so ein Trick, so ein Element, wo man dann nochmal irgendeinen cooleren, besseren, performanteren Übergang kriegt.
Möglich. Ich meine, klar kann man es einsetzen. Also bewusst jetzt zum Beispiel, ich kenne es so, es gibt ein paar Songs aus den 80ern oder 90ern, wo das so als Stilmittel direkt eingesetzt wird, dass man zum Beispiel am Schluss dann den Chorus nochmal wiederholt, zwei Halbtone höher. Mhm. Das habe ich persönlich jetzt noch nie gemacht. Ja, also es ist eher so ein Ding, dass das subtil passiert und nicht so obendrauf jetzt nochmal den Chorus in eine andere Tonart zu bringen. Beziehungsweise, was ich vorher mit Tonartwechsel, glaube ich, auch gemeint habe, ist, dass man jetzt nicht die Tonart innerhalb des Songs wechselt, sondern eben das einfach einen Halbton höher oder tiefer zu spielen, den Song, oder eben mit Capo, damit es besser zu der Stimme vom Sänger passt. Das sind eher dann die Sachen, wo ich mit Tonarten arbeite. Ja. Ansonsten bleibt es meistens eher gleich.
Stilmittel war das Wort, was ich eben die ganze Zeit gesucht hatte. Danke dir für den Hinweis. Genau, was ich noch total spannend fand, war, dass du den Chorus dann auch öfter mal 2 BPM schneller machst. Was ich so jetzt, klar, das kannte man schon, vor allen Dingen, wenn die Band vielleicht ohne Klick spielt und aus der Energie des Songs heraus, wenn es in den Chorus geht, wird die Band sowieso automatisch schneller. Aber dass du dann halt auch sagst, Chorus 2 BPM schneller, kannte ich jetzt tatsächlich so noch nicht aus meinen eigenen Erfahrungen im Studio, aber das ist auch so ein Stilmittel, was du gerne einsetzt.
Ja, schon. Also es sind jetzt nicht per se immer 2 BPM, sondern es können auch 1 oder 3 sein. Ja. Wie auch immer, das ist auch wieder dann Bauchgefühl. Aber ja, grundsätzlich sehr gern. Also ich finde es dann oft sogar auf eine Art weird, wenn der Drummer zum Beispiel jetzt den Vers spielt, dann spielt er das Fill, das auf den Chorus übergeht. Und im Endeffekt spielt er das Fill schon ein bisschen, dass es nach vorne zieht. Und dann ist aber jetzt so eine quasi gefühlte Pause fast in den ersten 2 Takten vom Chorus, weil er halt dann wieder ins Tempo vom Chorus reinfindet. Das Gleiche ist wie im Vers und da geht es ein bisschen darum, jetzt, ja, wie du vorhin angesprochen hast, den Effekt auch nachzuahmen, den die Band live macht. Weil klar spielt sie den Chorus lauter und warum soll man dann nicht auch auf der Studioaufnahme schneller spielen? Man muss nur aufpassen, dass es eben in einem Rahmen ist, den der, ja, auch der Hörer oder die Hörerin jetzt nicht merkt, sondern das ist einfach es ist was Subtiles, das aber den Song halt irgendwie an der Stelle mehr vorantreibt, was eh, wie gesagt, natürlich ist, wenn es die Band live machen würde und Ja, im Endeffekt macht es den Song, finde ich, stärker.
Genau, songdienlich ist auch so ein Stichpunkt, was für dich ganz wichtig ist.
Ja, immer. Also da geht es auch ein bisschen darum, jetzt nicht, dass irgendjemand, sei es ein Musiker oder ich, das quasi das eigene Ego in den Vordergrund stellt und sagt, hey, ich will das so haben, weil ich weiß, dass es das Beste ist, sondern im Endeffekt muss es immer zum Song passen und es kommt jetzt mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, nicht oft vor, aber es kommt durchaus vor. Ich sage auch dann oft, wenn jemand den Part nicht ganz so hinbekommt, vielleicht kann es der andere Gitarrist irgendwie so, dass es passt und warum dann nicht. Also ich finde so, das Ego sollte man im Studio irgendwo erstmal hinten anstellen und wie gesagt, das gilt auch für mich selber. Also ich will jetzt auch niemanden etwas aufzwingen, sondern alles, was ich sage oder anmerke, das sind halt Ideen oder Sachen, die mir auffallen. Und ich sage es einfach frei raus, weil man kann immer über alles diskutieren. Und wenn die Band sagt, hey, nee, das haben wir uns genauso vorgestellt und es soll genauso sein, dann ist es, ja, es ist auch immer eine subjektive Geschmackssache im Endeffekt, was gefällt und was nicht. Und im Endeffekt geht es da halt viel um, einfach eine Gesprächsbasis oder die Diskussionsgrundlage, die man hat. Und wie gesagt, im Endeffekt geht es darum, einen guten Song aufzunehmen. Und das ist alles, was zählt im Endeffekt. Also
ja, das Thema Menschlichkeit ist ja auch so ein Faktor. In den Pre-Productions hast du ja dann auch die Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen, ja, und auch zu wissen,
auch,
wie du mit ihnen umgehen kannst und vielleicht auch so die bandinternen Beziehungen auch kennenzulernen, ja?
Ja. Ja, definitiv. Also das hilft auch insofern, sich daran heranzutasten, eben wieder, was will die Band eigentlich? Was sind ihre Vorstellungen? Es gibt dann auch oft unterschiedliche Vorstellungen, wie sie sich das Endprodukt vorstellen. Und im Endeffekt geht es darum, dann eben gemeinsam mit ihnen einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man sagt, ja, so soll es sein, da wollen wir hin. Und dann arbeiten wir dran, dass das auch so wird.
Du hast eben schon die Egos angesprochen. Ist das auch was, wo du dann auch drauf achtest, schon bei den Pre-Productions? Ich sag's jetzt mal, du hast jetzt eben gesagt so, dann kann der zweite Gitarrist das vielleicht auch einspielen. Ist das dann oft ein Thema, was diskutiert wird innerhalb der Band? Oder ist das für viele relativ easy? Oder wie gestaltest du die Kommunikation, dass das vielleicht reibungslos läuft? Hast du da noch ein paar Tipps?
Das ist tatsächlich ein gutes Thema, beziehungsweise ein sehr sensibles Thema in Wahrheit. Also ich nehme jetzt kaum mit Bands auf, die jetzt ein großes Ego haben, behaupte ich mal. Oder das sind alles super liebe Leute und ich bin mit den meisten von ihnen heute noch befreundet. Am Anfang, wenn man sie noch nicht so gut kennt, ist es auch immer ein Herantasten daran, wie ticken die, inwieweit wollen sie auch oder fordern das ein, dass ich mich einbringe oder inwieweit nicht. Das ist in Wahrheit ein Herantasten daran, wie die Dynamiken auch sind, sowohl von den Einzelnen als auch innerhalb der ganzen Band. Und klar gibt's die Situation, dass es wem besonders wichtig ist, jetzt den Part selber einzuspielen. Ich sperre mich dann auch nicht komplett dagegen. Also sagen wir so, es kommt auch vor, dass es dann so ist. Wenn es allerdings so ist, dass man es hinbekommt und dann editiert man es halt ein bisschen, wenn das Timing zum Beispiel nicht genau passt, ist auch gut für mich. Wenn man es gar nicht hinbekommt, dann ist es meistens, ich gehe jetzt mal, wir machen mal den Song fertig, hören es uns dann gemeinsam nochmal an. Wenn es uns dann alle oder jetzt nicht nur mir, sondern den anderen auch noch auffällt, dass es vielleicht einfach besser sein könnte, dann reden wir nochmal drüber und im Ende spielt es dann wahrscheinlich für andere ein. Also ich finde jetzt, ja, wie gesagt, es sollte einfach das Endprodukt gut sein und im Endeffekt haben wir noch immer eine Lösung gefunden, die für alle gepasst hat, ohne dass jetzt jemand irgendwie gekränkt das Studio verlassen hat.
Okay, ja, ist ja auch dann ein guter Moment, um, ich sag mal, das Bandgefüge auch zu checken und vielleicht auch das Zusammenspiel, vor allem, du hast ja eben auch schon angesprochen, die Rhythmusgruppe, ja, die ja auch dann auch essentiell für den Groove ist, ja. Ist das auch sowas, was du dann auch checkst, wie ist das Zusammenspiel?
Ja, auch, natürlich. Beziehungsweise man schaut halt, bei der Vorproduktion, wie gut spielen die zusammen, gibt es Dinge, die nicht ganz rund klingen. Das sind dann auch Entscheidungsfaktoren, wo es darum geht, ob man jetzt zum Beispiel Instrumente gemeinsam aufnimmt oder alle wirklich getrennt. Da ist jetzt das Menschliche, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund, sondern da geht es auch eher wieder um die Spielweise oder wie tight sind sie einfach und aber menschlich in dem Sinn würde ich da jetzt sagen, mache ich eigentlich, oder klar bekommt man mit, wie es im Aufnahmeraum dann zugeht, aber das ist eher was ich ja einfach für mich beobachte und auch nutze, quasi um die Menschen einfach kennenzulernen.
Okay. Was nimmst du denn aus den Pre-Productions als Engineer mit, um dich dann später für die Recording-Sessions vorzubereiten? Also was ich jetzt meine ist, bereitest du dann auch schon mal die Sessions in der DAW an? Hast du dann schon eine gewisse Mikrofonauswahl und? Wie bereitest du dich dann nach den Pre-Productions auf die Sessions vor?
Ja, grundsätzlich, also eine Session in der DAW habe ich nach der Pre-Production eigentlich immer, weil dann ist meistens das, was ich mache, halt, ich lege eine neue Session an, importiere mir das Tempo, die Guide-Spuren nochmal irgendwie gerendert quasi und ja, die Session steht dann eigentlich und man kann halt direkt mit dem Aufnehmen loslegen, beziehungsweise mit dem Soundcheck in Wahrheit, weil wie gesagt, beim Soundcheck orientiere ich mich halt auch immer an den Guidespuren, die ich schon vorhin hatte. Bezüglich Mikrofone in dem Sinn jetzt gar nicht so viel, dass ich mir quasi aus der Pre-Production was mitnehme, weil da ist es bei der Vorproduktion ist halt das Setup meistens eher ein Basic-Setup. Ich stelle halt ein SM57 vor die Gitarrenbox, weil es halt in 90% der Fällen okay klingt. Und insofern spielt das jetzt gar nicht so die Rolle, was da ist. Da geht es, ja, wie gesagt, eher um das Musikalische und weniger ums Technische bei der Vorproduktion. Im Endeffekt auch, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, aber ich finde halt, es macht einfach wesentlich mehr Unterschied, was musikalisch passiert oder wie die Instrumente gespielt sind konkret, wie wenn ich jetzt ein anderes Mic vor die Gitarrenbox stelle. Es wird 5-10% anders klingen, aber es wird jetzt nicht, wenn der Part in sich nicht funktioniert, das kann halt kein EQ oder kein Kompressor der Welt irgendwie ausbügeln, sage ich mal.
Ja, also es ist nicht für dich nicht entscheidend dann nachher, sondern eher der Sound entsteht ja vor dem Mikrofon. Ich überweise gleich 5 Euro in unser PayPal-Phrasenschwein. und genau, ja, aber Tempomap anlegen, finde ich, ist auch ein super Hinweis. Du nutzt die Tracks dann auch als Guidelines, als Guide-Tracks, die du dann vorher in den Pre-Productions aufgenommen hast. Und das bringt mich vielleicht auch schon zum nächsten Thema. Gibt es denn vielleicht auch Nachteile durch Pre-Productions? Ist man vielleicht dadurch auch im Studio vielleicht bei der reellen Aufnahme ein bisschen eingeschränkter oder vielleicht auch weniger spontan? Oder vielleicht eine Anschlussfrage, ist trotzdem im Aufnahmeprozess dadurch noch Freiraum für Kreativität?
Ja, definitiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Kreativität beeinträchtigt. Beziehungsweise ist es halt so, der kreative Part oder das, was eben das Musikalische betrifft, der wird ja dann eh da geht es um die Grundstruktur von dem Song jetzt, sage ich mal. Mhm. Also das heißt Tonart, das Tempo und ja, vielleicht noch, ob ich einen zweiten oder dritten Vers dazu mache oder so Sachen wie Arrangement. Aber jetzt die Kreativität beeinträchtigen würde ich nicht sagen, weil also erstens die Vorteile unglaublich überwiegen, wenn man jetzt einfach im Vorhinein das richtige Tempo gewählt hat, dann, wenn die Drums halt aufgenommen sind, dann, ja, dann ist es halt so. Und damit vermeidet man vielleicht halt die eine oder andere Situation, wo jetzt dann wirklich im Nachhinein irgendwas in der Aufnahme nicht passt. Und darüber hinaus ist dann während der Aufnahme trotzdem noch, wenn wer noch eine Idee hat, dann probieren wir das auch. Also wie gesagt, das ist, da ist wieder die Grenze einfach nicht klar zwischen Vorproduktion und Produktion, weil wenn jemand noch eine Idee hat, jetzt noch irgendwie eine Overdub da einzuspielen, ja immer, also passiert bei jeder Produktion und ich finde nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form einschränkt.
Ja, man hat ja dann auch im Vorfeld bei der Pre-Production genügend Zeit, um sich da auszutoben. Ja, genau. Weil ich bin da auch jemand, der da grundsätzlich immer ein bisschen zu viel reinpackt. Ich probiere dann, okay, passt da noch ein Picking hin, passt da noch ein Riff hin oder was abgeblocktes, abgedämpftes und. Oder vielleicht passt da noch ein Synthesizer noch rein und ich habe einen Gitarrenriff, genau, was unbedingt rein muss und das passt eigentlich gar nicht. Und das kann man ja dann auch alles in den Pre-Productions ganz gut ausprobieren und dann auch nachher aussortieren und dann sich bei den realen Aufnahmen eben das auf das fokussieren, was halt songdienlich ist. Aber das kommt vielleicht dann, das bringt mich zur nächsten Frage, dem Kostenfaktor.
Ja.
Pre-Productions im Studio zu erstellen, kostet Zeit, kostet natürlich Geld. Und würdest du trotzdem sagen, dass das dienlich ist, dass man das Geld investieren sollte, oder würdest du vielleicht sagen, ja, lass die Band das eher mal im Proberaum machen? Oh, genau, wie ist da so deine Einstellung zu?
Ist auch eine sehr gute Frage. Also ich würde behaupten, im Endeffekt wird es nicht mehr kosten, weil man ansonsten die Zeit einfach beim Aufnehmen braucht, weil man da dann halt Sachen ausprobiert, die man nicht eh schon vorher gemacht hat. Mhm. Und es kommt auch immer darauf an, wie gesagt, wenn, wenn die Band jetzt die Pre-Production selbst macht, dann spart sie sich natürlich ein bisschen Geld. Sagen wir so, ich habe dann weniger Möglichkeiten, eben mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Das ist dann ein bisschen einfach eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Auch inwiefern sie jetzt wirklich einen Produzenten wollen für die Songs, weil dann macht es natürlich auf jeden Fall mehr Sinn, das gemeinsam im Studio zu machen, weil da ist natürlich eine andere Atmosphäre, wie wenn ich jetzt online quasi Feedback auf die Songs gebe. Aber ja, wie gesagt, je nachdem, wie wichtig dann das Endergebnis ist oder ich würde sagen, wirklich teurer kommt der Band nicht, weil entweder es ist ein bisschen teurer und es stimmt dafür das Endergebnis oder man spart sich eh keine Zeit, weil man dann bei der Aufnahme anfängt, herumzuprobieren und dann dauert es genauso lang. Also es ist,
ja,
hat fast eine Vorteile.
Ja, und du denkst ja auch bei den Pre-Productions schon an den finalen Mix vielleicht. Ja, und
ja, klar, sicher.
Und dadurch können dann auch vielleicht kann vielleicht auch im Mixing-Prozess Zeit gespart werden, ne, wenn man das schon direkt bei dir dann im Studio
auf jeden mitmacht, Fall, wie gesagt, generell. Das ist wieder dann das Thema, dass meiner Meinung nach eben vor der Aufnahme der Hebel am größten ist, weil, wie gesagt, ich kann an einem Gitarrenriff herum EQen, was ich will, wenn es irgendwie nicht stimmig ist oder dann bei der Aufnahme nicht gescheit getuned wurde, wird es nicht gut klingen. Wenn man das davor schon ausmerzen kann, quasi, dann hat man sich im Endeffekt wieder Zeit gespart.
Okay, Klaus, Du bist noch da.
Ich dachte,
okay, du hast die Werbung am Anfang vorgelesen und dann warst du weg.
War ich still, ja. Ich habe die ganze Zeit einfach gelauscht, weil ihr wart in einem so schönen Gespräch. Ich wollte da nicht dazwischen quatschen, weil dann bringe ich den Kollegen Bohn eh wieder durcheinander oder wird nervös. Und deshalb, also es war so schön harmonisch und ihr habt toll erzählt, deshalb habe ich einfach die Klappe gehalten.
Ich werde nie nervös.
Jetzt lässt man mich wieder ans Mikro und dann wird es wieder unsinnig. Ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen, die habt ihr aber schon geklärt. Es ging nämlich um den Kostenfaktor. Aber es gibt auch noch eine User-Frage von bei Maxis, nämlich, wann ist für dich denn keine Pre-Production notwendig? Zum Beispiel, wenn du sagst, dass das Verhältnis 80-20 ist?
Ich sag mal, gar nicht notwendig wird es in den meisten Fällen nicht sein, weil also der Fall kommt eigentlich so gut wie nicht vor, beziehungsweise außer wenn die Band jetzt den Song wirklich schon komplett ausproduziert hat im Proberaum zu Hause, wie auch immer. Ja, im Endeffekt werde ich mir trotzdem vorhaben, die Demos anhören, bevor sie ins Studio kommen, weil sonst habe ich ja gar kein Gefühl dafür, wie der Sound klingen soll oder wo sie hinwollen, mit welchen Tools. Das heißt, ja, wie gesagt, ein Drums jetzt ohne Guidespuren aufzunehmen, macht für mich einfach keinen Sinn. Ich sag's ganz, wie es ist. Weil wie soll denn ich wissen, welches Snare-Tuning jetzt zum Song passt? Das ist, ja. Und die Band wird es auch erst hören, wenn sie es mit den anderen Instrumenten zusammenhört, wie es sein soll.
Okay. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Kategorien. Dann haben wir hier einmal Google kennt dich. Ich habe deinen Namen gegoogelt und dann habe ich rausgefunden, du hast nicht nur eine Studioseite, also Website, die ihr auch in den Shownotes findet, sondern du hast auch eine private Website, wo du auch einen Equipmentverleih anbietest. Erzähl doch mal was dazu, wie kam es dazu, was bietest du da an und was ist so das meist ausgeliehene Equipment?
Nee, das kam insofern dazu, dass ich einen Bruder habe, der Kameramann ist, und meine Lebensgefährtin ist auch Kamerafrau. Das heißt, die sind sehr in der Filmszene, sage ich mal, unterwegs, und da wird immer wieder mal auch für Projekte eben Equipment gebraucht. Und ich habe ab und zu auch selbst bei verschiedensten Projekten mitgemacht, und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie, ich brauche da eigentlich, also die Musiker interessiert das nicht wirklich, wenn ich das auf meine Studioseite schreibe, weil da geht es eher jetzt darum, dass ich lokal bei mir, also in Salzburg, einfach auch vernetzt bin mit anderen Technikern und dass man sich darüber austauscht.
Cool. Klaus, machst du weiter mit den Typfragen?
Jawohl, die Typfragen. Die erste Frage, Mac oder PC?
PC.
Das haben wir eigentlich auch schon an den Systemtönen gehört.
Ganz genau, das machte eben mal zwischendurch Pling-Plong und kam nicht von mir. Also von daher, jeder, der aufmerksam
wirklich,
zugehört hat.
Meine Speaker sind eigentlich aus.
Da drüben. Irgendwo drüber kam es noch. Das heißt, wir haben heute mal zwei PC-User gegen einen Mac-User.
Seltener. Das ist tatsächlich ungewöhnlich.
Es ist tatsächlich ungewöhnlich, ja. Sonst bin ich mal hier der einsame PC-Kämpfer. Aber schön mal Unterstützung zu haben. Analog oder digital?
Beides.
Beides, okay. Wenn du dich entscheiden müsstest?
Wenn ich mich entscheiden müsste, analog.
Okay. Die natürlich wichtigste Frage, der Kompressor vor oder hinter dem EQ?
Hinter.
Das machen wir als T-Shirt. Sind schon, das Layout ist schon gemacht.
Sehr cool.
Gehen bald in Druck.
44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
In letzter Zeit 48.
Und davor 44,1.
Nein, davor 88,2.
Okay. Sehr cool. früh raus oder spät ins Bett?
Früh raus.
Und Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Oder Bier?
Kaffee.
Okay.
Also auch Bier, aber.
Okay, nicht schlecht.
Kaffee fällt eher unter die Kategorie Lebenselixier.
ich habe noch den Halbsatz. wenn ich nicht Tontechniker geworden wäre, wäre ich?
Boah, das ist eine verdammt gute Frage.
Schon wieder.
Unglücklich.
Es war tatsächlich das Einzige, was ich irgendwie jemals beruflich verfolgt habe. Das heißt, ich kann dir jetzt da keine konkrete Antwort geben.
Klaus, war das nicht in der letzten Episode, dass der gesagt hat, tot?
Ja.
Stimmt, das war bisher nur die beste Antwort. Mhm. Also, das war... Da musste ich erstmal ein bisschen schlucken und dann haben wir eben nochmal das erklärt, was wir eigentlich meinen.
Aber Musik ist halt auch ein Lebenselixier, was willst du machen, ne?
Ja, ja, klar.
Auf jeden Fall. Ja, Christoph, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das war ein sehr sympathisches und angenehmes Gespräch. Ich habe mich gefreut, aus der Studioszene-Planung rauszukommen. Aber vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz zum Schluss sagen, wo man dich, deine Arbeit und dein Studio online und in den sozialen Kanälen findet.
Genau, also erstmal danke zurück und es war ein sehr schönes Gespräch und man kann mich online unter www.schallundwahn.com finden oder auf Instagram unter schallundwahn oder Facebook/schallundwahn Productions.
Sehr cool. Ja, dann nochmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und
ja auch, danke.
Dann müssen wir in die Routine. Wir hoffen, wir sehen uns dann mal irgendwann auch wieder im realen Leben.
Das wäre super.
Wenn das wieder mal passiert, sehr gern.
Alles klar, dann mach's gut und bleib gesund, ja?
Super, vielen, vielen Dank.
Ciao.
Mach's gut, tschüss. Ciao.
Ja, das hat wirklich mir sehr gut getan heute Morgen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Das merkt man dir auch an, du blühtest richtig auf.
Ja, ich bin einfach so in dieser Studioszene-Planung drin. Und freue mich gerade da unglaublich mal rauszukommen. Ja, auf jeden Fall, also so ist es. Also ich bin da gerade Tag und Nacht mit beschäftigt.
Der Podcast ist wie Urlaub.
Der Podcast ist wie Urlaub, genau. Das ist so, so könnte ich die Episode nennen oder vielleicht so Untertitel. Der Podcast ist wie Urlaub.
Richtig, genau. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt doch mal ein bisschen zurück zur Studioszene, nämlich ein bisschen darüber erzählen, ne?
Ja, total, weil ich gebe hier ordentlich Gas oder wir im gesamten Team, wir machen gerade nichts anderes und deshalb freuen wir uns natürlich auch, wenn wir Besucher zu diesem Programm haben, was wir da auf die Beine stellen. Das wäre schon ganz cool auf jeden Fall. Also nochmal, die Studioszene ist das Livestreaming-Event der Recording-Community, weil wir werden immer öfter gefragt, ob es dabei sich um eine Live-Veranstaltung handelt und unsere Workshops, also eben echte Live-Workshops sind. Nein, das sind sie leider nicht der aktuellen Situation eben geschuldet. Das Programm wird live auf studioszene.de in einem Stream stattfinden. Wir haben mittlerweile Workshops mit unter anderem Ken Lewis, der Bruno Mars, Usher oder auch Jay-Z produziert. Wir haben Moses Schneider, der an Mike Hunterreit und die Beatsteaks macht. Oder Olli Schulz, hier nochmal die Empfehlung zur Doku. Das Hausboot auf Netflix. Dann Philipp Schwer, Finn Kliman, ebenfalls Hausbootbesitzer. Und dann halt noch zahlreiche anderen erfahrenen und professionelle Producer aus der Recording-Szene. Ticket kostet für beide Tage, also es findet am 29. und 30. April statt, kostet 49 Euro. Ihr erhaltet da drin aber auch noch ein Sound- und Recording-Abo für 3 digitale Ausgaben sowie einen 10 Euro Music Store Gutschein für euren Einkauf dort.
Wir decken
eigentlich so dieses breite Themenspektrum ab vom Recording, Mixing, Mastering über Sounddesign, Arrangement, Songwriting und aber halt auch Equipment und eben auch Studioakustik, was ich immer ein sehr, sehr interessantes Thema finde.
Genau.
Ja, so viel zur Studioszene.
Ja, nochmal ganz kurz, um sicher zu gehen, weil es klang ein bisschen missverständlich gerade. Also es sind schon Live-Veranstaltungen, aber nicht live vor Ort, sondern es wird live gestreamt, ne? Weil es klang gerade ein bisschen so, wie du es erzählt hättest, als ob es vorproduzierte Videos waren. Sind es nicht. Es ist alles live, nur halt nicht live vor Ort, sondern es wird live gestreamt.
Richtig, genau. Mit live meinte ich real.
Genau.
Es sind Live-Streaming-Workshops, die aber auch im Real-Life nochmal verfügbar sind für alle, die eben ein Ticket haben. Das heißt, wenn man sich nicht wiedererwartend Urlaub nehmen kann für die beiden Tage und dann den ganzen Tag vorm Rechner sitzen kann, dann kann man sich die Sachen auch später nochmal auf unserem Portal eben anschauen, ganz gemütlich. Und was ich halt echt auch richtig, richtig cool finde, wo ich mich sehr darauf freue, ist, wir nutzen diese Video-Community-Plattform Wonder. Da kann man sich tatsächlich auch zufällig über den Weg laufen. Also man ist da so auf ein Punkt auf einer zweidimensionalen Karte. Der Punkt besteht aus deinem Profilbild und man sieht dann praktisch auf dieser zweidimensionalen Karte auch noch andere User, Teilnehmer, die gerade dort drin sind. Es gibt verschiedene Räume, Themenräume, wo man sich zusammentreffen kann. Man kann aber auch einfach sagen, hey, lass mal hier treffen oder ich sehe hier einen Punkt, dem näher ich mich jetzt mal und dann geht halt wirklich direkt ein Videochat auf, was ich super cool finde. Dann können sich auch in sogenannten Circles Personen mit bis zu 20, Gruppen mit bis zu 20 Personen eben bilden und dort quatschen. Also da war ich gestern auch wieder bei unserem Livestreaming-Event Corporate Streaming, was gerade läuft von Production Partner. Und das macht einfach total viel Spaß, auch wenn es trotzdem nur zweidimensional über Videokonferenz ist, aber auch mal Leute außerhalb seines Umfelds zu treffen und zufällig und auch mal wirklich so zufällig in spontane Gespräche zu geraten und halt über Gott und die Welt und Recording-Equipment zu sprechen. Also darauf freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Und wir werden da auch jeden Abend nochmal so einen Aftertalk haben, wo wir dann auch im Team da drin sind, also das gesamte Studioszene-Team, auch mit dir, Klaus, Stefan, jawohl, Lemke, Waldemar Vogel und alle, die noch so hinter der Studioszene stehen, aber halt auch die Speaker werden nach ihren Workshops dort ansprechbar sein. Das heißt, man kann dort auch einfach hingehen und Moses Schneider virtuell treffen.
Genau. Und auch gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hattest. Also wenn man live leider nicht dabei sein kann, wenn man sich ein Ticket gekauft hat, kann man sich trotzdem alles nachher nochmal anschauen.
Genau. Und wir haben nochmal ein Gewinnspiel am Laufen, nämlich ihr könnt zwei Studiomonitorpaare, entweder FX80 oder FX50 von Fluid Audio gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist uns die Frage beantworten, was die Vorteile von einem Koax-System sind. Die Vorteile erklärt Waldemar Vogel, der sich die FX80 angeschaut hat, in einem Video, was ihr auf unserem YouTube-Kanal, unserem Facebook-Kanal und aber auch auf unserer Website findet. Und die Antwort könnt ihr einfach mit dem Betreff Fluid Audio an redaktion@soundandrecording.de schicken. Es gibt für beide Studio-Monitor-Paare auch noch ein Tischstativ dazu, beziehungsweise ich denke mal, dass es zwei sind.
Vermutlich.
Und eine Fußmatte von Fluid Audio, wo dann halt echt so Sweet Spot draufsteht.
Ach, geil.
Ganz witzig.
Alter, die würde ich schon haben wollen.
Ja, Waldemar fand die irgendwie nicht so cool, so unter uns zu zweit, wie wir jetzt so sind, aber ich fand die eigentlich ganz witzig.
Ich find's auch super. Alter, der Waldemar ist ja sowieso immer ein sehr ernster Mensch, ne?
Ein Korinthenkacker.
Total, ja.
Viele liebe Grüße und alles Gute, Waldemar.
Genau.
Wir haben dich alle sehr lieb. Was mich gerade ultra hardcore nervt, ist, dass wir super viele Anfragen kriegen zu diesem Gewinnspiel und es scheint irgendjemand einen Bot programmiert zu haben.
Oh, okay.
Denn wir bekommen hier immer die gleiche Antwort, aber von unterschiedlichen E-Mail-Adressen aus. Manche kommen doppelt.
Mhm.
Und es ist immer der gleiche Kommata-Fehler drin. Also sonst würde uns wahrscheinlich gar nicht auffallen,
Respekt,
dass es ein Bot ist, aber es ist wirklich immer und überall der gleiche Satz und immer und überall der gleiche Fehler drin. Unsere IT macht sich da gerade Gedanken, wie sie das in den Griff kriegt, aber es ist tatsächlich ultra nervig. Das war schon mal der erste Aufreger der Woche, zum zweiten komme ich dann später.
Aber da findet jemand Fluid Audio Boxen sehr toll, also von daher, wenn sich jemand schon die Mühe macht, da einen Bot drauf anzusetzen, dann ist das nicht so verkehrt.
Also ich fand die auch total gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bassreflexbox geht nach vorne raus. Mhm. Es gibt eine DSP drin, eine Raumanpassung. Also für den Preis, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie hoch der Preis war. Aber für Einsteiger oder für kleine Home Recording und Projektstudios fand ich die super. Oder halt auch als Referenzabhöre im Profitonstudio. Ne? Also das soll jetzt absolut nicht, will die Box da jetzt gar nicht mit mindern. Also
nee, gar nicht,
schon wirklich guter Kram und auch Waldemar sagte, er kannte die Vorgänger und fand die schon echt gut. okay, wo wir gerade dann so bei so viel Equipment waren, machen wir weiter. Und irgendwie war so ein bisschen tote Hose. Wir mussten tatsächlich ein bisschen suchen, um was zu finden. Ne? Also wir haben, es gibt eine Camper-Box, also passend zur Hardware, die, also Gitarrenboxen, Gitarrenamps simuliert, gibt es jetzt eben noch die passende Gitarrenbox mit 200 Watt und 19 Zoll Lautsprecher. Sieht eigentlich ganz schick aus, auf jeden Fall, so in diesem bekannten Camper-Grün. Ich finde den Ledertragegriff, also ist eine sehr handliche Box, schwarz-grün, gefällt mir sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe auch mal darüber nachgedacht, mir so ein Camper-Teil zu kaufen, finde ich grundsätzlich ein geiles System, weil man es einfach live nutzen kann, aber halt auch einfach im Studio und somit eben live und im Studio den gleichen Gitarrensound hat. Das finde ich halt echt, ich als Gitarrist, sehr cool. Ich habe auch dieses Wovox LE, so ein Bodenträter, was ich, ist auch so eine Emulation, aber klar, der Camper ist dann natürlich wirklich viel funktionsumfangreicher mit den ganzen Impulsantworten, die man da selber aufnehmen kann, runterladen kann, integrieren kann. Also es ist schon echt sehr, sehr eine coole Sache. Und es ist wohl auch eine Endstufe, dann halt natürlich ist eine Endstufe mit drin, sehe ich gerade. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Und kostet dann 689 Euro.
Was ich preislich ziemlich gut finde.
Und es gibt aber auch noch eine Version ohne Endstufe. Mit für 399 Euro.
Was auch. Ja,
finde ich ganz auf jeden Fall cool. Man muss natürlich auch sagen, ich weiß nicht, hast du rausgelesen, ob man das Ding nur mit dem Camper benutzen kann, weil der Treter ist natürlich, kostet natürlich auch so ein bisschen.
Soweit ich weiß, nicht, aber ich bin da jetzt auch nicht der Experte.
Wird wahrscheinlich schon auch ohne verfügbar sein.
Gehe ich auch von aus, ja.
Einfach mal davon aus.
Dann hänge ich an der Stelle auch direkt noch meinen Aufreger der Woche nämlich noch hinten dran, weil ich finde eigentlich die Camper-Produkte, auch wenn ich kein Gitarrist bin, total toll. Also sowohl einfach das ganze Wissen, was dahinter steckt, die ganze Technik, die sie da verbaut haben, der Sound ist super und alles. Und ich muss mich gleichzeitig immer aufregen, wenn ich neue Camper-Produkte sehe oder davon lese, weil aus der gleichen Schmiede wie Camper kommt ja auch die Firma Axis. Ist ja eigentlich dasselbe, kann man mal sagen. Und leider, seit halt die Jungs mit Camper so erfolgreich sind, gibt es keine Synthesizer mehr. Und das ist traurig. Also hier mein Axis Virus TI-2, der ist hier im Rack und weint und er hätte gerne einen neuen großen Bruder. Und liebe Campers, denkt doch mal wieder an uns Synthesizer-Spieler. Die Gitarristen haben jetzt genug gekriegt.
Amen.
Amen.
Du kannst ja mal so einen Wunschzettel schreiben. Hast du schon mal drüber nachgedacht?
Lieber
vielleicht
Christoph
machst du hier so einen Aufruf.
Für nächstes Weihnachten wünsche ich mir keine Gitarrenbox, sondern einen Virus TI-3. Danke.
Okay, komme ich zu meinem Aufreger der Woche. Ich bin immer noch ziemlich erregt. Ich möchte an dieser Stelle nur mal kurz erklären, warum ich am Anfang immer hallo liebe Hörerinnen und Hörer sage oder liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Oder vielleicht auch schreibe im Editorial hallo liebe Leser und Leserinnen oder vielleicht auch LeserInnen. Ich weiß, dass das den Redefluss stört. Ich weiß auch, dass es den Fließtext oder den Lesefluss im Fließtext stört. Deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, es nur bei der Begrüßung zu machen. Sowohl im Podcast als auch im Heft, im Editorial, wo es halt wirklich nur am Beginn, also zum Beginn des Editorials steht und sonst meines Wissens nach nirgends sonst im Heft.
Ich habe es überprüft, stimmt.
Ja? Okay, cool. Ich weiß aber eben, dass es Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Zuschauerinnen gibt, ja, die das freut, dass wir das machen, dass sie dadurch Aufmerksamkeit bekommen, dass wir sie persönlich ansprechen, dass wir sie wahrnehmen und dass wir sie auch wertschätzen. Und wenn wir wissen, dass wir nur die paar glücklich machen, auch wenn die Zielgruppe sehr gering ist oder der weibliche Anteil unserer Zielgruppe wirklich sehr, sehr gering ist, machen wir das einfach. Ja? Weil wir wollen, weil wir es schön finden, wenn sie sich wertschätzt fühlen und sich darüber freuen. Und wir alle wollen ja auch Frauen in unserer Branche haben und deshalb finde ich es auch, dass es wichtig ist, dass wir sie bewusst ansprechen und dass wir halt eben das demonstrieren, dass wir sie auch in unserer Branche respektieren und mein Lieblingswort heute wertschätzen, ja. Und eigentlich möchte ich dieses Thema jetzt gar nicht hier so hypen, weil ich möchte da so normal wie möglich mit umgehen, ja. Aber wir haben uns halt dazu entschieden, es zur Begrüßung im Podcast und im Heft zu machen. Und wenn jetzt jemand meint, an dieser Stelle deshalb den Podcast zu entabonnieren oder gar sein Heft, sein Abonnement zu kündigen, was letzte Woche passiert ist, dafür habe ich null Verständnis.
Bin ich bei dir.
Ja. Da habe ich mich tatsächlich sehr, sehr drüber aufgeregt. Ich möchte an dieser Stelle wirklich keinen Leser hier irgendwie an Pranger stellen, aber das ist einfach nur, brannte mir auf der Seele und das wollte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle loswerden.
Nee, bin ich komplett bei dir. Ich finde auch halt den Weg, der da gewählt wurde, einfach, dass man es nur einmal am Anfang macht und danach ist okay, ne, dann lässt man es. Das finde ich ist ein super Mittelweg. Ich denke, damit müsste eigentlich jeder cool sein. Wer sich dann noch aufregt, da ist, glaube ich, noch irgendwas anderes, wo er mal nachgucken müsste.
Ja, ich finde halt eigentlich auch, freut mich diese E-Mail tatsächlich von ihm auch, weil ich weiß jetzt, dass es ihm gut geht. Ja, dass er aktuell keine anderen Probleme hat. Hm? So, das finde ich, freut mich für ihn. Ich habe ihm auch geschrieben, hey, danke für dein Feedback. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Bleib gesund. Ne? Also, das wünsche ich ihm auch. Aber ich fand das tatsächlich, es hat mich wirklich sehr überrascht, dass aufgrund dessen jemand sein Abonnement kündigt, wie er geschrieben hat. Er bezahlt kein Geld für Medien, die sich an dem unsinnigen Gender-Wahnsinn beteiligen. Okay, das war mein Aufreger der Woche. Haben wir noch einen Workflow der Woche?
Nee, wir haben noch einen Aufreger der Woche von Bimaxis, nämlich er hat für den 29. und 30. keinen Urlaub bekommen.
Was sagst du dazu? Sollen wir mal die, ja, schick uns mal die Kontaktdaten von deinem Chef. Wie regeln wir das? Aber du kannst natürlich, wie gesagt, auch die Sachen im Real Life sehen und die Workshops gehen ja von morgens 11 Uhr bis abends um 21.30 Uhr. Haben wir da ein Programm und vielleicht kannst du ja dann noch danach nochmal irgendwann in dem Zeitraum vorbeischauen.
Genau.
Live. Wir würden uns mal freuen, dich auch diese Community hier, die hier jeden morgens, Donnerstagmorgen am Start ist. Vielleicht machen wir so ein Podcast-Hörer-Roundtable oder sowas. Das wäre dann eine ganz coole Idee.
Das stimmt.
Ja, mein Workflow der Woche ist, ich habe meiner Tochter den Sennheiser HD25 gegeben, weil sie mich ein bisschen genervt hat mit ihrer Tonybox. Ja, die hört halt die ganze Zeit Musik und ich habe schon geguckt bei Amazon oder so, ob ich ihr so ein Bluetooth-Kopfhörer bestelle, kabelgebunden oder auch vielleicht kabelgebunden oder vielleicht sogar beides. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Und das Coole ist, du kannst halt auch da die maximale Lautstärke regeln, was ich natürlich vor allem bei Kinderohren sehr, sehr wichtig finde.
Oh ja.
Aber da kann man tatsächlich die Tonybox auch über WLAN konfiguriert auch schon einstellen. Da kann man ja auch schon die Lautstärke begrenzen, was ich ziemlich cool finde. Auf jeden Fall, das halt Witzige ist, die sitzt halt jetzt vor mir und wenn ich halt mit ihr rede, dann schreit die halt so unglaublich laut. Ne? Weil für die ist der HD25 ist on-ear eigentlich, oder?
Der ist on-ear, aber der macht so dicht.
Der macht sich den Anpressdruck extrem dicht und für ihre Ohren ist der HD25 tatsächlich over-ear. Also das heißt, die hört überhaupt gar nichts mehr. Und ich habe ihr dann gestern versucht, also die wird jetzt 4, ich habe dann versucht zu erklären, dass sie nicht so schreien muss, aber es hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich gestern Abend beim Abendessen, werde nicht von ihr beobachtet. Sie saß im Wohnzimmer und dann habe ich tatsächlich das Messer abgeleckt und plötzlich hat die das gesamte Haus zusammengeschrien. Das darf man nicht! Ich dachte so, okay, alles klar, Entschuldigung. Ich dann mal entschuldigt und habe gesagt, nee, das macht man tatsächlich nicht. Das darfst du auch nicht. Das hast du auch gar nicht gesehen. So. Das war mein Workshop der Woche.
Ja, aber guck mal, da bringst du die Kids direkt mit einem Top-Kopfhörer an den Start, mit dem HD25. Super Sound. Aus ihr wird später eine DJ.
Ja, das ist tatsächlich auch richtig cool, weil er halt so brutal verstellbar ist in der Größe. Ja, ist der extrem flexibel. Man kann die Ohrhörer ja auch noch in diverse Richtungen drehen und halt oben auch den Bügel so spreizen. Das ist tatsächlich für ihren Kopf cool und ich höre jetzt auf zu suchen nach einem Kopfhörer für sie, sondern die wird jetzt einfach den HD25 nutzen. Also dieses Gelb-Schwarz gefällt mir ja nicht so, das sind ja nicht so meine Farben, wobei ich ihnen gestern tatsächlich dem BVB die Daumen gedrückt habe und es natürlich schade fand, dass sie als deutsches Team aus der Champions League ausgeschieden sind. Aber grundsätzlich wäre ich da eher bei Blau-Schwarz.
Und das Schöne ist, du musst auch nie wieder einen neuen kaufen, weil er geht ja nicht kaputt, ne?
Genau. Genau, Moludolo schreibt, der HD25 ist eigentlich nichts für Kinder, weil der extrem laut ist. Aber da habe ich ja schon gesagt, ich kann die Tonibox halt eben in der Lautstärke regulieren. Und das habe ich dann auch so getan, dass ihr beim HD25 nicht die Ohren wegballern. Der hat auch eine super geringe Impedanz, richtig? 75 oder sowas? Oder was?
Das weiß ich gar nicht auswendig, aber er ist auf jeden Fall wunderbar laut. Also ich habe ihn ja immer bei der Bandprobe benutzt, eben als Drumkopfhörer und einfach durch die Dichtigkeit und dadurch, dass er so wunderbar laut ist und so schön viel Druck macht, macht er einfach Spaß.
Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal den Podcast mit Fried Reim ankündigen von Lake People, mit dem wir dann auch über Kopfhörer und vor allem Kopfhörermixe und Kopfhörerverstärker sprechen. Werden. Ich habe total vergessen, wann das ist. Ich bin gerade ein bisschen planlos wegen Feiertagen.
Ich gucke gerade kurz nach parallel. Das ist am 20.05.
Okay, ja, dann 20.05. merken, kommt Fried Reim zu Gast in den Podcast und wir sprechen über Kopfhörerverstärker, Kopfhörermixer und Kopfhörer. Mittlerweile ist auch das Heft bei mir angekommen. Ihr seht es hier im Hintergrund, alle Hörerinnen und Hörer sehen ein etwas comichaftes,
wunderschönes Heft hier, ganz toll.
Eine comichafte Gestalt auf der Front, die bei dir netterweise von der Post überklebt wurde, war bei mir auch so.
Jetzt, wo du es sagst.
ich finde es ein ziemlich cooles Cover geworden, auch wenn man vielleicht im ersten Moment den Kontext zum 3D-Audio nicht so ganz wahrnimmt, aber ja, es gibt viele coole Themen zum Thema 3D-Audio, haben wir ja letzte Woche auch schon vorgestellt. Ihr könnt das Heft versandkostenfrei unter www.soundandrecording.de/shop bestellen. Und ja, genau, das war's. Eigentlich für diese Woche, oder? Hast du noch irgendwas dem hinzuzufügen? Nochmal kurz hier, Studioszene 2021, Livestreaming-Event 29. und 30. April.
Nee, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben die Studioszene erwähnt. Wir haben unseren Partner Apogee erwähnt. Wir haben Sennheiser so indirekt nochmal erwähnt. Wir hatten einen wunderbaren Gast mit dem lieben Christoph. Und ich bin rundum glücklich.
Genau. Ja, bei Max S hat schon richtig gesehen, bei mir im Hintergrund ist das erste FC Saarbrücken-Logo zu sehen. Nämlich das ist das Buch, die Fußballfibel, geschrieben von einem Fan für Fans des ersten FC Saarbrücken, kann ich jedem nur empfehlen. Am Samstag findet das Südwestderby gegen Kaiserslautern statt, die kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga stehen. Also es wird ein heißes Duell, freue ich mich drauf. Gibt es beim Magenta Sport. Wir könnten eigentlich für jedes Thema einen Podcast machen, ne? Aber ich glaube, wir belassen es erstmal bei unserem Recording-Podcast. Freuen uns auf nächste Woche, wo es um das Thema Arrangements und Songwriting geht.
Wollte gerade fragen. Beziehungsweise
Sounds für gewisse Emotionen. Also wie erstellt man Sounds für Traurigkeit, Freude, um Spannung zu erzeugen? Darüber sprechen wir nächste Woche mit Malte und Niklas Melcher.
Sehr cool. Gut, mach mal einen Sack zu.
Dann würde ich sagen, abonniert uns dort, wo ihr uns sowieso hört, oder abonniert uns grundsätzlich sowieso überall. Schaut bei der Studioszene vorbei und wir hören oder sehen uns sehen uns nächste Woche wieder.
So machen wir das, genau. Vielen Dank
an
euch alle.
Das war's für diese Woche.
Vielen Dank an Christoph und Bleibt gesund, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, tschüss.
Genau, viel Spaß beim Aufnehmen, bleibt gesund, bis nächste Woche, ciao.